Wir gehen in den Römerbrief ins 9. Kapitel, wo wir zuletzt stehen geblieben sind. Wir fahren weiter bei Vers 19 in Römer 9. Vers 19 und lesen bis 24. Römer 9, 19 bis 24. Das ist das Wort Gottes. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja, freilich, Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht, über den Ton aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott willens seinen Zorn zu erweisen und seine Macht zu erkennen zu geben, mit viel Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass du durch dein Wort so unmissverständlich mit uns sprichst. Und trotzdem wollen wir es manchmal nicht so verstehen, wie es dasteht. Hilf uns, es richtig zu verstehen, was du uns hier zu sagen hast, dass wir es mitnehmen können und es in unserem Leben seine Anwendung findet. Öffne unsere Herzen, unsere Ohren mit Glauben und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wir sind hier mitten in einem Ablauf einer Argumentation des Apostels. Es gibt einen roten Faden in diesen Kapiteln 9, 10 und 11, den man eigentlich fast nicht unterbrechen kann, oder man sollte ihn möglichst nicht unterbrechen. Also man müsste eigentlich immer diese Kapitel zusammenlesen, wenn man dann auch nur einen Teil davon studiert. Aber wir haben das jetzt trotzdem gemacht. Wir haben nur einen Abschnitt gelesen. Ihr müsst zurückdenken, wenn ihr euch noch erinnert, was wir das letzte Mal angeschaut haben. Es geht in diesen drei Kapiteln geht es eigentlich hauptsächlich um die Israeliten, das nationale Israel, die leiblichen Nachkommen Abrahams. Paulus spricht von ihnen, dass die einen eben glauben und die anderen nicht glauben. Und der Apostel erklärt, warum viele das Heil nicht erreichen, das Gott seinem Volk verheißen hat. Und seine Antwort auf die Frage ist eigentlich ganz kurz ausgedrückt, würde heißen, weil nicht alle zum Heil erwählt sind, vorherbestimmt sind, prädestiniert sind. Er geht jetzt in den Versen 19 bis 33 noch einmal weiter darauf ein, auf die Begründung der Erwählung oder der Vorherbestimmung. Die Frage der Erwählung oder der Prädestination, wie wir das ja auch nennen, betrifft aber nicht nur die Israeliten, die entweder glauben oder nicht glauben, sondern es betrifft die Menschen aus allen Nationen. Was Paulus in den Versen behandelt, die wir eben gelesen haben, 19 bis 23 oder 24, das ist allgemeine biblische Wahrheit, die er dann in diesen Kapiteln auf die Nation Israel anwendet. Die Lehre von der Erwählung, Gott erwählt zum Heil oder übergeht manche Menschen in dieser Erwählung und erwählte sie nicht zum Heil. Das ist etwas, was nicht nur die Israeliten betrifft. Hier in diesen Kapiteln, natürlich geht es um die Israeliten und Paulus behandelt diese Frage im Zusammenhang mit den Israeliten. Aber das ist eigentlich etwas, das für alle Menschen gleich gilt. Und ich will darum eben diese wenigen Verse jetzt herausnehmen und noch einmal grundsätzlich über dieses Thema der Erwählung, der Vorherbestimmung etwas sagen, das behandeln. Und erst später, das nächste Mal, kehren wir dann zurück zu der Frage, warum eben so viele Israeliten nicht das Heil erlangen. Jetzt geht es ganz grundsätzlich um alle Menschen bezüglich der Prädestination zum Heil. Paulus macht etwas, das er oft macht. Er nimmt eine Frage auf, bevor sie ihm jemand stellt. Es kann sein, dass ihm das früher schon so gestellt wurde, diese Frage, aber jetzt im Verlauf seiner Argumentation nimmt er die Frage sozusagen vorweg und sagt, jetzt könntest du kommen und fragen, und dann beantwortet er das. In dem vorhergehenden Teil, in den vergangenen Kapiteln, hat er mehrfach gezeigt, dass der Glaube und das Heil, das durch den Glauben erlangt wird, dass das allein von Gott kommt. Gott schenkt den Glauben, der das Heil erfassen, ergreifen kann. Das kommt allein von ihm. Kein Mensch kann irgendetwas tun, damit Gott ihm dann als Lohn dafür ihn rechtfertigt, das heißt, ihn als gerecht erklärt. Zuletzt im vorangegangenen Abschnitt hat Paulus zwei eindeutige Aussagen gemacht. In Vers 16, da heißt es, so liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, in Klammer, ob er das Heil erlangt, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Also die Entscheidung und die Durchführung ist bei Gott. Und in Vers 18 noch einmal, also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich. Und wen er will, den verhärtet er. Nun, die Frage oder die Gegenfrage, die Paulus voraussieht, sozusagen, und die von einer bestimmten Gruppe von Menschen unweigerlich folgen wird, ist die Frage in Vers 19. Ja, warum tadelt er dann noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Mit anderen Worten, wenn Gott erwählt, wen er will, warum tadelt er dann die, die nicht glauben? Es kann ja gar niemand glauben, wenn er nicht dazu erwählt ist. So hat Paulus das erklärt. Wieso sollte Gott denn diejenigen, die nicht glauben, weil sie ja nicht erwählt sind, noch zur Verantwortung ziehen? Oder noch etwas anderes gesagt, wenn die Lehre der Prädestination wahr ist, dann wäre ja niemand für seinen Unglauben verantwortlich. Dann wäre Gott doch ungerecht, wenn er irgendjemanden bestraft für sein Nichtglauben. Das ist etwas, das wir öfter zu hören bekommen. Wenn wir sagen, dass wir glauben, dass die Bibel lehrt, dass Gott die einen Menschen souverän zum Heil erwählt und die anderen nicht. Nun, hier haben wir den Apostel Paulus, der eben dies lehrt, ganz eindeutig. Und diese provokante Frage, die er hypothetisch seiner eigenen Lehre entgegenhält, ist hier eigentlich nicht eine offene Frage von jemandem, der Gott in seinem Handeln besser verstehen will, sondern eher ein Protest oder eine Anklage, ein Infragestellen von Gottes Gerechtigkeit. Es ist die Frage des stolzen Menschen, der nicht akzeptieren will, dass Gott, der ihn geschaffen hat, souverän über sein Geschick entscheidet. Und aus diesem Grund ist Paulus Antwort auch weniger eine Erklärung, sondern eine Zurechtweisung des stolzen Menschen. Der Apostel sagt ja nicht, wie wir ihm manchmal vielleicht gern in den Mund legen würden: Ja, weißt du, du musst das, was ich jetzt vorher gesagt habe, nicht so wörtlich nehmen. Der Mensch hat schon einen freien Willen. Er kann sich selbst dafür entscheiden, ob er Gottes Angebot, mit ihm zu leben und all die Segnungen annehmen will. Gott lässt jedem die Wahl. Er weiß einfach voraus, wie wir uns entscheiden werden. Und er reagiert dann entsprechend darauf. Und weil er den freien Willen jedes Menschen so hoch achtet, kann er niemanden zwingen, zu ihm zu kommen. Sicher habt ihr solchen Unsinn schon gehört oder gelesen. Das hört man sehr oft und man liest es auch sehr oft. Aber niemals in Gottes Wort. So etwas könnt ihr nicht in der Bibel finden. In den Propheten oder von den Aposteln. Wir haben schon letztes Mal deutlich gesehen und festgehalten, dass Paulus sich keinen Moment lang bemüht, Gott zu erklären oder Gott zu rechtfertigen. Er verteidigt Gott nicht, wie manche Apologeten das versuchen oder unternehmen. Wer versucht, Gottes Gerechtigkeit oder sein Handeln zu verteidigen, der stellt sich eigentlich über Gott. Paulus steht unter Gott, mit uns zusammen. Er ist wie wir Empfänger von Gottes Offenbarung. Er ist ein Erdulder oder ein Hinnehmender von Gottes Handeln mit uns. Wenn jemand fragen wird, warum tadelt Gott jemanden, der nicht glaubt, ihm nicht gehorcht? Er kann doch nicht jemanden für seinen Unglauben verantwortlich machen, den er ja gar nicht erwählt hat. Dann antwortet der Apostel sofort: Was denkst du denn, wer du bist, dass du dir herausnimmst, eine solche Frage zu stellen? Es gibt keine Erklärung. Es gibt nicht ein, ja, weißt du, Gott ist schon gerecht. Man muss das richtig verstehen. Er sagt, nein. Vergiss diese Frage. Geh zurück auf deinen Platz. Gott, der Töpfer ist, der Former alles Lebens, soll sich gegenüber dem Ton, dem Geformten, verantworten. Verstehst du nicht, was das für eine Frechheit ist, die du dir hier herausnimmst? Es ist überaus sündhaft und auch unsinnig, Es ist dumm zu denken, dass das Geschaffene dem Schöpfer erklären könnte, wie er richtig handeln oder planen soll. Es ist ja auch interessant, dass kaum jemand sich darüber beklagt oder Gottes Gerechtigkeit in Frage stellt, weil er selbst von Gott zum Heil erwählt ist. Diese Leute werden das nicht kritisieren. Sie freuen sich darüber und preisen Gott dafür. Sie sagen nicht: Ah Gott, du bist aber nicht wirklich gerecht, wenn du mir einfach ohne mich zu fragen den Glauben schenkst und mich in dein Königreich aufnimmst und mir all das Gute und den Segen zukommen lässt, was ich gar nicht verdient habe. Du hättest mich fragen sollen, ob ich das überhaupt will. Habt ihr das schon einmal gesagt? Sicher nicht. Es kritisieren nur diejenigen Gottes erwählendes Handeln, die etwas suchen, um entweder seine Gerechtigkeit in Frage zu stellen oder dem vollkommen guten Charakter Gottes, wie er ihn in der Schrift offenbart hat, zu bestreiten. Es ist ja nichts Neues, was Paulus hier schreibt an die Römer und für uns auch. Was er über den Ton und den Töpfer schreibt, das ist nicht das erste Mal, dass das so in der Bibel geschrieben ist. Es gibt mehrere solche Aussagen. Paulus zitiert aus der Heiligen Schrift, wie sie seinen Gegnern längst bekannt war oder bekannt sein sollte. Jeremia zum Beispiel erzählt, wie Gott sich ihm offenbarte. In Jeremia 18, ab Vers 3. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab. Und siehe, er war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpfer, Haus Israel, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Es gibt kein Recht bei uns Menschen, Gottes Handeln zu beurteilen. Wir sind Ton in der Hand des Töpfers, Geschaffenes in der Hand des Schöpfers. Es ist der Gipfel der Frechheit, der Gipfel der Rebellion, den allmächtigen Gott anhand unseres von der Sünde beeinträchtigten Verstandes zu beurteilen. Und es ist auch Dummheit zu meinen, dass wir einen eigenen Maßstab hätten, mit dem wir Gottes Handeln messen könnten. O eure Verkehrtheit, sagt Gott zu Jesaja, der schreibt: O eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden, dass das Werk von seinem Meister sagt, er hat mich nicht gemacht, und ein Gebilde von seinem Bildner sagt, er versteht nichts. So bekommen wir auch keine Erklärung von dem Apostel, warum es vielleicht sinnvoll oder gerechtfertigt ist oder warum es akzeptabel ist, die biblische Lehre der Prädestination anzunehmen. Paulus stellt uns einfach an den Platz, der uns zusteht, indem er sagt, was wir vor unserem herrlichen und großartigen Schöpfer wirklich sind. Gefäße, die nach seinem weisen Plan zu seiner Ehre gestaltet und gebraucht werden. Es gibt zwei Arten solcher Gefäße, schreibt der Apostel nun. Zum einen gibt es die Gefäße zur Unehre, die schließlich Gottes Zorn erfahren. Und diese Tatsache könnte uns vielleicht perplex sein lassen. Lernen wir nicht aus der Schrift, dass Gott alles zu seiner Ehre geschaffen hat? Und wird nicht ein Töpfer sich Mühe geben, alle seine Gefäße so zu gestalten, dass man sagen kann, sie sind gut. Was ist das für ein großer Künstler, der sie gemacht hat? Dazu müssen wir sagen, alles, was Gott schafft und alles, was er tut, gereicht am Ende zu seiner Ehre. Die endgültige Verurteilung der Gottlosen in seinem Gericht macht seine Ehre und seine vollkommene Gerechtigkeit für alle erkennbar. Auch die Verurteilten und verdammten Gottlosen machen Gott Ehre darin, dass sie ins Gericht fallen. Es ist für uns heute vielleicht nicht vorstellbar, oder fast nicht. Und es bewirkt für unseren Verstand vielleicht etwas Paradoxes. Aber die Verurteilung von Paulus ungläubigen Volksgenossen, über deren Zustand er ja so unendlich traurig ist, oder auch die Verurteilung unserer Freunde und Familienangehörigen, die nicht zum Glauben kommen, die wird am Ende unseren Lobpreis Gottes hervorrufen, wenn er sein gerechtes Gericht ausübt. Aber jetzt, heute, leben wir noch in einer anderen Situation. Was wir erkennen, ist etwas anders. Wir trauern noch darüber, dass unsere Geliebten noch im verlorenen Zustand sind. Das macht uns überaus traurig, nicht wahr? Und wir wissen auch noch nicht, welche von ihnen die Gefäße des Zornes sind. Das wissen wir noch nicht. Aber Gott weiß es. Paulus schreibt im Vers 22, hier in Römer 9, dass Gott willens ist, seinen Zorn an ihnen zu erweisen. Dass er es aber jetzt noch nicht tut, an denen, die er übergangen hat in seiner Erwählung, die bestimmt sind, zubereitet sind zum Verderben. Er will seinen Zorn an ihnen erweisen, aber jetzt noch nicht. Im jetzigen Zeitalter und solange sie noch hier leben, heißt es, erträgt er sie mit viel Langmut, mit viel Geduld. Sie sind schon zum Verderben zubereitet. Gott hat beschlossen, sie dem gerechten Gericht zu übergeben. Es ist gerecht, es ist verdient, es ist ihre eigene Schuld, wenn sie dahin kommen, weil sie in der Sünde verharren. Aber Gott verschiebt ihre gerechte Verurteilung und er erträgt sie mit ihrer Sünde. Er lässt sie sogar vielfach seine Güte in diesem Leben erfahren. Die Ungläubigen, die ungläubig bleiben, erfahren in diesem Leben so viel Gutes. Sie erfahren Gottes Liebe und Geduld und Güte. Matthäus 5,45, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Psalm 145, Vers 9, der Herr ist gut gegen alle. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Das können wir sehen, nicht wahr? Manchmal regen wir uns auch zu sehr darüber auf, dass es den Ungläubigen so gut geht, dass sie alles haben, mehr als wir. Darin ist Gottes große Barmherzigkeit sichtbar und das macht ihm Ehre. Er erträgt diejenigen in Geduld und gewährt ihnen die Güter und Schönheit seiner Schöpfung, Essen und Trinken und Kleidung, Reichtümer, alle Annehmlichkeiten dieses Lebens, denen, die ihn in hartnäckiger Sünde abweisen und darin bis zum Ende verharren. Das ist schon unverdiente, übergroße Gnade Gottes. Auch wenn er sie am Ende gerechterweise verurteilt. Das sind diese Menschen. Dann gibt es aber eine große Anzahl, unzählbar wie der Sand am Meer, von Gefäßen, die zubereitet sind, die Gott zur Herrlichkeit vorher bereitet hat. Erwählt zum Heil vor Grundlegung der Welt. Und diese Gefäße erfahren eine viel größere Gnade noch. Denn sie, ich kann hier jetzt sagen, wir, hätten es ebenso verdient, dem gerechten Gericht des Zornes Gottes übergeben zu werden. Wie der Apostel schon im dritten Kapitel schrieb, Vers 23, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Niemand hat das verdient zu gut. Die Ausgangslage der Gefäße des Erbarmens ist ebenso hoffnungslos wie die der Gefäße des Zorns. Und darum nennen wir Gottes Erwählung aus Gnade, nennen wir die bedingungslose Erwählung. Die Gefäße des Erbarmens sind zum Heil erwählt, ohne dass sie eine Vorbedingung dazu erfüllt hätten. Noch bevor sie geboren waren, heißt es von ihnen, wie von Jakob und Esau, Jakob habe ich geliebt, erwählt, den Segen zu erben. Esau nicht. Jakob habe ich geliebt, ich habe ihn erwählt, den Segen zu erben, noch bevor er geboren war. Und das gilt auch für uns, die wir Kinder Gottes sind, die wir die Gefäße des Erbarmens genannt werden hier. Diese Gefäße werden einfach mit Gottes Liebe aus seiner unverständlichen Gnade überschüttet. Ihr Schöpfer und Vater hat es so beschlossen. Das ist der Grund, den wir nicht verstehen müssen. Wir dürfen es einfach annehmen. Der Töpfer hat den Ton, der verdorben war, gereinigt und ihn gebraucht, um ein Gefäß der Herrlichkeit herzustellen. Der Töpfer weiß, warum er sich bei den einen so und bei den anderen anders entschieden hat. Wir können nicht sagen, ich habe mich entschieden, an Jesus zu glauben. Ich habe das einmal gesagt früher, als ich diese Zusammenhänge noch nicht so verstanden habe, habe ich gesagt, ich habe mich für Jesus entschieden. Und wenn wir damit meinen, dass diese Entscheidung seiner gnädigen Annahme vorausgeht, dann sind wir falsch. Gott hat sich für mich entschieden, nicht umgekehrt. Gott hat sich für mich entschieden, mir die Gabe des Glaubens zu schenken, den Heiligen Geist in mich auszugießen, so dass ich Christus empfangen und ihm folgen kann. Kein Mensch kann diese Dinge erklären. Kein Mensch kann Gottes Gnadenwahl verstehen oder gar beurteilen. Kein Mensch, weil wir der Ton in der Hand des Töpfers sind. Eine letzte Frage. Was nützt uns dann diese Lehre von der Prädestination der einen zum Heil und der anderen zum Verderben? Gibt es hier einen Nutzen, den wir aus dieser Lehre ziehen können? Es kann ja nicht sein, dass Paulus uns diese einfach als Information gibt, damit wir sie dann in unseren systematischen Theologien, in unseren Dogmatikbüchern einschreiben können und dass sie dann dort einfach eine theologisch korrekte Wahrheit sind, die da festgehalten ist. Es gibt mehrere gute Folgerungen aus der Erkenntnis der Prädestination. So wie alle biblischen Wahrheiten gute Folgen und Frucht bringen, wenn sie erkannt werden. Die biblischen Wahrheiten sind uns gegeben, damit wir dadurch wachsen im Glauben und damit wir sie in unser Leben integrieren, dass da etwas damit geschieht. Die erste Folge oder Frucht ist hier dieselbe wie die Antwort auf die Frage, wozu der Mensch überhaupt geschaffen ist, was das höchste Ziel des Menschen ist. Es ist, dass Gott verherrlicht wird und wir Menschen uns für immer an ihm erfreuen. Dazu ist auch die Prädestinationslehre nützlich, hilfreich, sinnvoll. Paulus macht selbst diese Schlussfolgerung am Ende seiner Ausführungen im 11. Kapitel, am Ende seiner Ausführungen über Gottes Handeln mit seinen Geschöpfen, nachdem er das unverstehbare Handeln Gottes beschrieben hat, bricht er in Lobpreis aus. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir müssen hier besonders darauf schauen, dass Paulus seinen Lobpreis nicht daran anschließt, dass er verstanden hätte, warum Gott tut, was er tut. Oder Paulus hat nicht diese Dinge erforscht und dann hat er sie verstanden. Ja, ah, das ist deswegen und deswegen. Nein, das genaue Gegenteil ist der Fall. Er lobt Gott so überschwänglich, weil seine Weisheit und seine Wege unerklärlich sind, weil sie so weit über seinen eigenen stehen. Gott ist so viel größer. Und so muss die Lehre der Prädestination, die Erkenntnis, dass wir bloßer Ton sind, die wir die Weisheit des Töpfers niemals verstehen können, das muss uns zum Lobpreis Gottes führen. Und dann macht uns diese Erkenntnis auch demütig. Sie weist uns erneut und vertieft den Platz zu, den wir unter Gottes Hand haben. Wir verstehen, dass wir niemals an keinem Punkt in unserem Glaubenswachstum in der Position sind, dass wir mitreden könnten in Gottes Ratschluss. Dorthin werden wir niemals wachsen im Glauben, dass wir dann mitreden können in Gottes Ratschluss. Wir sind immer Empfangende seiner wunderbaren, unverdienten und unverstehbaren Gnade. Und darum hören wir auf den Rat, den Petrus gibt, oder das ist eigentlich ein Gebot: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Und diese rechte Demut hilft uns auch zu verstehen, dass wir nicht etwas bewirken können, das Gott nicht bewirkt. Ja, wenn es um die Frage geht, wie könnten wir Menschen dazu bringen, dass sie auch glauben wie wir? Was müssen wir tun? Wie müssen wir geschickt argumentieren oder evangelisieren? Wie können wir das so geschickt anwenden, dass sie einfach glauben müssen? Es gibt unzählige Bücher, die so apologetische Ratschläge geben, wie wir die Ungläubigen überschwatzen können, überzeugen können und so weiter. Wir können niemanden dazu bringen, dass er glaubt und gerettet wird. Das können wir nicht machen, das ist Gottes Sache. Wie Paulus schon im 8. Kapitel geschrieben hat: Die, die er vorhererkannt hat, die hat er vorherbestimmt hat, bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen, und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Diejenigen, die, kommt immer wieder, hat er hat das getan. Gott erwählt, beruft, rechtfertigt, heiligt und verherrlicht diejenigen, die er will. Ohne unser Mitwirken. Wenn wir ein Mitwirken haben wollen, dann können wir das, indem wir beten. Gott hat das Gebet gegeben, damit wir für die beten, die wir gerettet sehen wollen. Und wir sollen sein Wort des Evangeliums verkünden, weitersagen. Es einfach sagen, dass du gerettet werden kannst, wenn du an Christus glaubst, der für die gestorben ist, die glauben und dann gerettet werden. Und wenn wir beten und wenn wir das Evangelium weitersagen, dann wird Gott beides benutzen, um die verlorenen Schafe heimzuführen, die er erwählt hat. Auch dies ist Teil seines ewigen Ratschlusses, den wir sehen dürfen, wie er zustande kommt. Wir können nichts tun dafür. Wir können es sehen und darüber jubeln. Denn der Herr hat gesagt in Jesaja 55, ab Vers 9, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn wie der Regen fällt vom Himmel und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es bewirkt das, was mir gefällt und führt aus, wozu ich es gesandt habe. So spricht der Herr. Gepriesen sei er. Halleluja. Amen.